Sonntag 18 Uhr, willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche: Volvo frischt den EX30 spürbar auf mit neuer Basis-Heckantrieb-Variante und frischen Features fürs neue Modelljahr. Außerdem spannen Volkswagen macht in China beim autonomen Fahren ernst und lizenziert dafür erstmals eine XPeng-Software-Plattform für die neuen Joint-Venture-Modelle ab 2026. Lamborghini stoppt den vollelektrischen Lanzador und schwenkt auf Plug-in-Hybride um. Renault rüstet Austral, Espace und Rafale technisch auf, inklusive smarter Connectivity und neuer Bedienlogik. Und zum Schluss, Kawasaki startet die Roadshow 2026 deutschlandweit und wir zeigen euch dazu die Karte, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst. Das sind wie immer 5 spannende Themen, jetzt in den Mobility News. Abonniert noch unbedingt schnell den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen, und nach dem Intro geht's sofort los. Volkswagen geht beim autonomen Fahren in China einen bemerkenswerten Schritt. Die Kernmarke VW lizenziert mit VLA 2.0 erstmals eine autonome Fahrsoftware-Plattform eines chinesischen Herstellers von XPeng und soll laut XPeng sogar der erste kommerzielle Launchkunde dafür werden. VLA 2.0 wird als Vision Language Action Model beschrieben, das ohne HD-Karten arbeiten soll und Level 4-Funktionen unterstützt. XPeng nennt dafür eine sehr hohe Rechen- bzw. auch Modellbasis aus großen Cloud-Modellen und vielen Trainingsdaten sowie die Verarbeitung visueller Inputs aus mehreren Kameras. Eingesetzt werden soll die Software zunächst in den 2 gemeinsam entwickelten China-Modellen, die ab 2026 starten sollen. Perspektivisch könnten alle auf der neuen China-EE-Architektur basierenden Modelle folgen. Außerdem ist von XPeng's Turing-AI-Chip die Rede, der frühestens ab 2027 in Fahrzeuge wandern soll. Der Deal baut auf der bestehenden Partnerschaft auf. VW war 2023 bei XPeng eingestiegen und beide Seiten arbeiten seitdem an gemeinsamer Elektronik- und Softwarebasis für China. Das wird durchaus auch als Baustein gesehen, um VW in China beim Smart Driving Tempo wieder näher an die lokalen Top-Player heranzubringen, die solche Funktionen bereits breit in Serie ausrollen. Gleichzeitig betont XPeng, dass das System in urbanen Szenarien besonders stark sein soll, genau dort, wo Fahrerassistenz in China als Kaufargument inzwischen extrem zählt. Wisst ihr, warum ich der Meinung bin, dass das strategisch ziemlich konsequent ist? VW sagt damit offen: Tempo schlägt Stolz. Lieber eine starke, fertige Lösung einkaufen, als in China noch Jahre hinterher zu entwickeln, während der Markt wegläuft. Das ist auch ein klares Signal an die Branche, wie sehr sich die Gewichte verschoben haben. Ein wesentlicher Volumenhersteller lizenziert ausgerechnet bei einem chinesischen Player Kernsoftware für automatisiertes Fahren, weil dort die Lernkurve aktuell brutal schnell ist. Aber das ist eben auch eine Abhängigkeit. Wenn die Magie im Auto immer stärker Software ist, muss VW sehr sauber managen, was eigene DNA bleibt, wie Fahrgefühl, Integration, Sicherheit und Update-Qualität. Und was nur zugelieferte Basis ist, sonst wird's im Kopf der Kunden schnell VW mit China-Stack. Und am Ende zählt nicht die Ankündigung, sondern die Praxis. Funktioniert das stabil im echten Verkehr, in allen Edge-Cases, und skaliert das wirklich in Stückzahlen, ohne dass es zum Service- und Haftungsminenfeld wird? Gleichzeitig kann das auch ein Vorteil sein, wenn VW in China schneller wieder als tech-kompetent wahrgenommen wird, strahlt das auf die gesamte Marke aus. Und genau diese Wahrnehmung ist dort oft wichtiger als einzelne Antriebsdaten. Für XPeng ist es im Gegenzug ein massiver Ritterschlag, weil ein globaler Volumenhersteller nicht nur kooperiert, sondern Software als Kernkompetenz einkauft. Unterm Strich, für VW kann das der schnellste Weg zurück zur Relevanz in China sein. Für XPeng ist es ein Prestigeboost und ein Beweis, dass ihre Autonomie-Software nicht nur Demo, sondern kommerziell skalierbar gedacht ist. Wie seht ihr das? Cleverer Pragmatismus oder ein Risiko, weil man die eigentliche Zukunftsschlüsseltechnologie aus der Hand gibt? Ich bin da sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Die ist ja meistens stark. Lamborghini zieht beim Lanzador die Reißleine. Das Modell, das als erstes vollelektrisches Lamborghini-Serienauto geplant war, wird nicht mehr als reines vollelektrisches Auto realisiert. Stattdessen soll der Lanzador nun als Plug-in-Hybrid kommen, nachdem Lamborghini die Strategie intern neu bewertet und die reine Elektrovariante gestrichen hat. Als Begründung nennt CEO Stefan Winkelmann vor allem fehlende Marktreife und Akzeptanz im Luxus- bzw. Supersportsegment, verbunden mit der Aussage, ein reiner Elektro-Lambo könnte aktuell schnell zu einem teuren Hobby werden. Ob er dabei angespielt hat auf einen eventuell sehr hohen Wertverlust bei so einem Supersport-Elektroauto, überlassen wir in dem Falle mal dem Zuschauer. Zeitlich ist das ein deutliches Signal. Der Lanzador war als Serienmodell für 2028 im Gespräch. Das Aus kommt also vor dem geplanten Marktstart. Außerdem kann man einordnen, dass Lamborghini damit seine Elektrifizierungsroadmap nicht komplett kassiert, aber die Priorität klar verschiebt. Erst Hybridisierung und Performance mit Stecker und vollelektrische Modelle später, wenn Markt und Technik besser zusammenpassen. Und genau deshalb ist der Schritt so relevant. Der Lanzador war nicht irgendein Derivat, sondern sollte als neue Modelllinie den Übergang in die Elektro-Ära markieren. Diese Rolle übernimmt jetzt vorerst der Plug-in-Hybrid-Ansatz. Versteht mich nicht falsch, aber ich sehe darin weniger Anti-Elektro, sondern eine sehr markentypische Priorisierung. Lamborghini verkauft primär Emotionen, Inszenierung und dieses Eventgefühl. Und wenn die Kundschaft beim reinen Elektroantrieb aktuell nicht mitgeht, ist ein Plug-in-Hybrid als Übergang für die Marke der logischere Schritt. Wenn selbst eine Luxusmarke mit Preisschild und Fanbasis sagt, noch nicht, dann zeigt das, wie stark Akzeptanz und Timing gerade über Technik stehen. Nicht umgekehrt. Gleichzeitig ist es auch ein Eingeständnis, dass Elektro im Supersport nicht nur Reichweite und Laden ist, sondern vor allem Charakter, also Soundersatz, Feedback, Thermik auf der Rennstrecke und ein Gefühl von besonders, das sich nicht über KW-Zahlen allein aufbaut. Wenn Lamborghini den ersten rein Elektro-Lambo verschiebt, dann erhöht das den Erwartungsdruck massiv. Das spätere vollelektrische Auto muss ikonisch werden, sonst wirkt es wie ein spätkommender Kompromiss. Unterm Strich, kurzfristig ist das ein pragmatischer Schritt, langfristig ein Risiko, weil die Marke die Elektro-Zukunft nicht wegdiskutieren kann, aber sie jetzt noch stärker an den Moment knüpft, in dem Technik und Mythos gleichzeitig funktioniert. Findet ihr die Entscheidung richtig, da noch zu warten? Oder hättet ihr euch gefreut, wenn jetzt der erste vollelektrische Lambo kommt? Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Volvo frischt den EX30 zum Modelljahr 2027 auf, das ab April 2026 startet und legt dabei vor allem bei Einstieg und Alltag nach. Neu ist eine zusätzliche Basis-Heckantrieb-Variante P3 mit 110 kW bzw. 150 PS und 51 kWh Batterie, die laut Angaben bis zu 339 km WLTP schaffen soll. Das ist spannend, weil der bisherige Heckantrieb mit 200 kW und derselben 51 kWh Batterie mit bis zu 337 WLTP Kilometern kaum schlechter liegt. 2 Kilometer und der Basismotor ist also eher ein Preis- und Einstiegshebel als ein Reichweitenbooster. Parallel überarbeitet Volvo die Bedienoberfläche, unter anderem mit einer neu strukturierten UI und einer anpassbaren Inhaltsleiste für wichtige Schnellfunktionen. Dazu kommt ein Hardware-Upgrade Richtung Vehicle-to-Load-Funktion. Der EX30 wird für Vehicle-to-Load vorbereitet, die Aktivierung soll im Sommer per Software-Update folgen. Benötigt wird dann nur noch ein Adapter. Im Innenraum erweitert Volvo die Auswahl mit neuen Interieuroptionen wie der Harvest-Variante, ein heller gewebter Recycling-Look mit Flachdekor und der Variante Black, ein eher dunkler und deutlich reduzierter Auftritt. Außerdem bekommt der EX30 Cross-Country zusätzlich die Ausstattungsvariante Plus. Produziert wird das Modelljahr 2027 laut Berichten ab Mitte April im belgischen Werk Gent. Preise will Volvo Mitte bzw. Ende März nachreichen. Bislang startet der EX30 bei 38.490 Euro. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich finde das Update ehrlich gesagt clever, weil Volvo damit genau an den Punkten schraubt, die man im EX30 jeden Tag merkt. Einstieg, Bedienung und praktische Features. Der neue 110 kW Basisantrieb wird für mich weniger über mehr Reichweite funktionieren, sondern über mehr Zugänglichkeit. Und wenn Volvo den Preis wirklich attraktiver hinbekommt, ist das für viele der wichtigste Schritt. Gleichzeitig ist es fast schon witzig ehrlich, 339 statt 337 km WLTP zeigt, dass die Physik am Ende gewinnt. Mit derselben Batterie zaubert dir ein kleinerer Motor nicht plötzlich echte Langstrecke. Umso sinnvoller ist der Fokus auf UI und Vehicle to Load, weil das den Nutzwert spürbar erweitert. Egal ob du pendelst, campst oder einfach mal Strom für Geräte brauchst. Und dass ein Teil der Neuerungen per Over-the-Air-Update auch bei bestehenden EX30 ankommen soll, ist die Art Update-Politik, die Vertrauen schafft bei der Kundschaft, nicht als Gimmick, sondern als Serviceversprechen. Heutzutage ja sehr selten bei manchen Herstellern. Entscheidend wird am Ende der Preis, wenn die neue Basisvariante wirklich Einstieg bedeutet und nicht nur neue Zeile im Prospekt, kann der EX30 im umkämpften B-SUV E-Segment-Markt deutlich mehr Leute abholen. Auch dich? Bin gespannt, was ihr zu den Überarbeitungen hier in den Kommentaren lasst an Meinung. Renault spendiert Austral, Espace und Rafale zum Modelljahr 2026 ein Technik-Update, das weniger nach Facelift aussieht, aber im Alltag spürbar sein soll. Neues Qi 2 Wireless Charging mit magnetischer Fixierung. Dazu ein integriertes Datenpaket für Online-Funktionen und Apps aus dem Google-Ökosystem. Neu ist auch der KI-Sprachassistent Google Gemini, der den bisherigen Google Assistant ersetzt und damit die Sprachbedienung smarter machen soll. Beim Fahren selbst schiebt Renault eine Komfort- bzw. Logikebene nach. Der bisherige Perso-Modus wird durch einen Smart-Modus ersetzt, der je nach Fahrstil automatisch zwischen Fahrprogrammen sowie Eco und Sport wechselt. Dazu kommt ein fortschrittliches Fahrererkennungssystem, das auch Anzeichen von Müdigkeit erkennen kann, sowie weitere Detailpflege, die Renault als Upgrade für seine Hybrid-Flaggschiffe rahmt. Preislich wird in Deutschland der Startpunkt beim Austral bei 39.450 € genannt, der S-Pass ab 44.000 €, auch je nach Version und Marktstand. Ich habe es schon mal gesagt und werde es immer wieder sagen. Ich mag solche Updates wie diese von Renault, weil sie genau dort ansetzen, wo moderne Autos im Alltag oft nerven. Laden, Bedienlogik, Sprachsteuerung, das sind die Dinge, die man täglich nutzt, nicht nur auf dem Datenblatt. Der Smart-Fahrmodus ist dabei ein typischer Renault-Move, weniger Klickerei, mehr Automatik. Aber er muss sich natürlich so anfühlen, als würde das Auto mitdenken und nicht einfach willkürlich hin und her schalten. Spannend finde ich auch die Gemini-Einführung. Wenn die Sprachbedienung wirklich zuverlässiger wird, ist das ein echter Komfortsprung, weil man im Auto nicht mit dem System diskutieren will. Gleichzeitig ist das Ganze auch ein kleiner Reality-Check. Renault zeigt damit, dass die nächste Evolutionsstufe bei Hybriden nicht nur Motor und Verbrauch ist, sondern die digitale Nutzererfahrung. Und beim Qi 2 Lader gilt das Gleiche. Klingt banal, aber wer sein Handy jeden Tag im Auto lädt, merkt sofort, ob es stabil liegt, nicht rutscht und wirklich schneller lädt. Wenn Renault diese Basics sauber hinbekommt, werden Austral, Espace und Rafale nicht neu, aber runder. Und genau das ist doch oft der Unterschied zwischen passt schon und fühlt sich modern an und würde ich mir kaufen. Siehst du das genauso? Sind die Updates überzeugend? Schreib's mir in die Comments. Kawasaki bringt 2026 wieder die Roadshow an den Start, deutschlandweit, in mehreren Bundesländern von Ende März bis Mitte September. Und ihr könnt dort 11 Modelle direkt Probe fahren. Ideal ist dieses Event auch für Leute, die nicht direkt eine Kawasaki kaufen wollen, aber sich einfach übergreifend über verschiedene Motorradmodellbereiche informieren möchten. Dort kann man eben direkt einen Adventure-Bike, Naked und auch eine Supersportler direkt hintereinander Probe fahren und so die Unterschiede genauer feststellen. Damit ihr sofort checkt, ob ein Termin in eurer Nähe ist, blenden wir euch jetzt eine Karte mit allen Roadshow-Punkten ein. Und wie ihr seht, das ist zwar ziemlich bunt, aber Kawasaki hat da einige Termine für euch eingeplant. Die Karte basiert auf der aktuellen Termintabelle vom 26. Februar von der offiziellen Kawasaki Roadshow-Website und ist von uns nach bestem Stand für euch aufbereitet. Trotzdem gilt, wenn Kawasaki später noch Termine ergänzt oder verschiebt, ist die Website immer die letzte Instanz. Den Link zur kompletten Liste packen wir euch natürlich in die Videobeschreibung und wenn ihr solche Übersichten, Karten und kompakte Praxisinfos öfter haben wollt, abonniert den Kanal und verpasst nicht die nächsten Updates. Achtung, kleiner Tipp, falls du dieses Jahr ein neues Bike testen willst. Ich finde diese Kawasaki Roadshow jedes Jahr wieder stark, weil sie das wichtige Problem beim Motorradkauf löst. Du musst nicht raten, du kannst fahren. Und genau deshalb ist die Karte, die wir jetzt einblenden, so praktisch. Wenn du jetzt hier die Punkte siehst und parallel dazu die Tabelle, merkst du sofort, ob ein Termin wirklich bei dir um die Ecke ist oder ob du es eher mit einem Wochenendtrip kombinieren müsstest. Ich war schon zweimal bei der Kawasaki Roadshow und konnte mehrere Modelle testen. Gerade dieses hintereinander mehrere Modelle fahren ist für mich die große Nummer und der größte Mehrwert bei dem Ganzen. Und was hältst du von den Roadshows, die Kawasaki anbietet? Sollten das nicht mehr Hersteller machen? Auf unserem YouTube-Kanal Master Mobility gibt's auch bereits bereits ein paar Videos zur Probefahrt bei den Kawasaki Roadshows, beispielsweise von der ZX-10R, Z650 oder auch Z900. Also schau da unbedingt mal rein, falls du schon mal ein paar Impressionen haben möchtest. Wenn es zeitlich klappt, nehmen wir uns dieses Frühjahr wieder ein paar Roadshow-Modelle vor und bringen euch neue Tests direkt aus der Probefahrt. Also Kanal abonnieren, dann verpasst ihr weder die nächsten Roadshow-Updates noch die nächsten Testvideos. Das war's schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeug-Reviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Wie ihr wisst, immer sonntags um 18 Uhr. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und bleibt mobil.